Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Ich lese uns einen Abschnitt aus Psalm 107. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Wir hören auf Psalm 107, die Verse 1 bis 9. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Das sollen alle sagen, die der Herr erlöst hat, die aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit und aus fremden Ländern gesammelt hat, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Die einen irrten umher in der Wüste, auf öden, verlassenen Wegen. Sie fanden keinen Ort, wo Menschen wohnten. Hungrig waren sie und von Durst gequält, aber ihr Lebenswille schwand dahin. All ihr Lebenswille schwand dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus all ihren Ängsten. Er führte sie auf den richtigen Weg und so fanden sie einen bewohnten Ort. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Denn er hat den Durstigen erfrischt und den Hungrigen mit Gutem gesättigt. Soweit die Lesung. Wir hören nun auf die Predigt und nach der Predigt werden wir eine kurze Zeit der Stille haben.
Fröhlich geben in krassen Zeiten. Wie geht das in der Zeit, in der wir gerade leben, in Corona? Wir sind in der letzten Woche mit dem Volk Israel unterwegs gewesen. In der Wüste sind wir ein kleines Stück mitgegangen. Und wir haben gesehen und erfahren, was sie in dieser Zeit so erlebt haben. Und wie Gott mitgegangen ist, mitten in die Wüste und sie versorgt hat. Und auf solche eine Erfahrung blickt auch der Beter in Psalm 107 zurück, den wir gerade in der Lesung gehört haben. Grund genug also, um ein Danklied anzustimmen. Und so singt er: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Heute feiern wir das Erntedankfest. Wie geht es dir damit, in diesem Jahr zu danken für das, was du bekommen hast? Vielleicht fallen dir ganz spontan einige Dinge ein, für die du sehr dankbar bist. Vielleicht fällt es dir an der einen oder anderen Stelle aber auch schwer, dankbar zu sein. Ich möchte heute mit euch mal einen kleinen Zeitsprung machen. Und zwar ins erste Jahrhundert, in die Stadt Korinth. Es ist Gottesdienst. Einer liest gerade den neuesten Brief von Paulus vor. Jetzt ist er bei Kapitel 9. Es geht ums Geld. Eine Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem. Unterstützung für die Armen und ein Zeichen der Verbundenheit. Schauen wir da mal rein. Ich lese aus 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15. Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit Vollgenüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht in Psalm 112,9, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Die Korinther fassen jetzt in ihren Geldbeutel. Sie fühlen die blanken Denare und die anderen Münzen, Gold und Silber. Es fühlt sich glatt an, aber auch warm, hart, aber auch sicher. Sie haben es sich verdient. Die einen als Schiffsbauer, andere als Kaufleute, wieder andere als Tagelöhner. Die Münzen fühlen sich gut an. Jetzt ist das ja mit dem Geld so ein bisschen eine komische Sache. Über Geld spricht man nicht, beim Geld hört der Spaß auf, wir kennen die Sprichwörter. Die Frage ist aber, wie können wir Geld verstehen? Hier einmal einige Perspektiven. Auch wenn Geld vielleicht so ein bisschen so ein anstößiges Wort geworden ist, ist es doch erstmal was ganz Neutrales. Ein universelles Zahlungsmittel, das fast so alt ist wie die Menschheit selbst. Geld ist weder positiv noch negativ. Nun steht das Geld aber nicht für sich allein, sondern es wird ja von Menschen ganz unterschiedlich gebraucht. Und je nachdem, welches Verständnis die Menschen auch von Geld haben, kann es unterschiedlich, also für gute und schlechte Zwecke dienen. Unsere Haltung zum Geld macht also doch einen Unterschied. Viele Menschen haben beim Geld auch eine finanzielle Sicherheit vor Augen. Nun wissen wir aber auch, wie das mit materiellen Sicherheiten so ist. Manchmal haben sie auch die Tendenz, sich aufzulösen. Und was dann bleibt, ist eher eine Illusion. Wenn du im Jahr 1923 gelebt hast, hat dein Kaffee eben mal 5.000 Mark gekostet. Bei der Bestellung. Wenn der Kellner die Rechnung gebracht hat, dann warst du schon mit 8.000 Mark dabei. Geld kann mir also auch eine falsche Sicherheit vermitteln. Salomo sagt deshalb im Sprüchebuch sogar, lass mich weder arm noch reich sein, gib mir nur das, was ich zum Leben brauche. Und ich glaube, wir Menschen merken das in Krisenzeiten ganz besonders, wie das mit dem Geld ist. Man könnte jetzt natürlich meinen, gut, dann werden die Menschen in Krisenzeiten auch einfach mehr sparen. Umso überraschender fand ich aber folgenden Artikel in der Tagesschau. Deutsche spenden auch in der Corona-Krise. Die bisherige Bilanz für 2020. Die Tagesschau schreibt, trotz wirtschaftlicher Unsicherheit in der Corona-Krise spenden die Deutschen in vollen Zügen. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts GfK, also Growth for Knowledge, kamen bislang in 2020 sogar rund 31 Millionen Euro mehr zusammen als im Vorjahreszeitraum. Das ist interessant, oder? Die Corona-Krise scheint also Menschen auch zu ermutigen, wieder näher zusammenzurücken und auch solidarisch mit Geld umzugehen. Wovon wollen wir unsere Haltung zu unserem Geld und dem, was wir haben, bestimmen lassen? Paulus weiß, dass das für die Korinther damals genauso eine Frage war wie für uns heute. Und für ihn war die Kollektensammlung in erster Linie kein schmutziges Geschäft oder notwendiges Übel, sondern er nennt es Werk der Gnade in 2. Korinther 8, 6 oder er sagt sogar Liebesdienst in Kapitel 9, Vers 1. Man könnte sagen, für Paulus ist dieses Fundraising ein echter Gottesdienst. Und da wird die Frage konkret. Wie können wir also von Paulus lernen, das Geben als geistlichen Umgang mit Geld zu verstehen? Als Umgang also, der etwas mit meinem Glauben zu tun hat. Ich glaube, dass uns diese Möglichkeit trotz Corona und vielleicht sogar gerade in Corona offen steht. Und deshalb geht es heute in unserem zweiten Teil um fröhlich geben in krassen Zeiten. Paulus möchte also den Korinthern dabei helfen, einen solchen geistlichen Umgang mit Geld zu lernen. Und zwar tut er das hier, wie ich glaube, mit drei Prinzipien. Das erste ist, du bist reich gemacht von Gott. Ich lese noch einmal ab Vers 8. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit voll Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. Das erste Prinzip, was Paulus den Korinthern verdeutlichen will, wenn sie jetzt in den Geldbeutel greifen, ist, dass Gott der Geber aller Gaben ist und dass er gerne und großzügig gibt. Wenn du heute Morgen schon etwas gegessen hast, dann darf ich dich beglückwünschen. Du bist von Gott beschenkt worden. Wenn du ein regelmäßiges Einkommen hast, was für eine Gabe. Wenn du ab und zu auch Zeit hast, um deinen Hobbys nachzugehen, sowas kannten die Menschen im Altertum gar nicht. Aber man hat sowas auch nicht immer direkt vor Augen. Man vergisst es auch schnell mal. Deshalb sagt Paulus hier, erinnert euch, wer das alles aussieht, von wem das Brot kommt und wer diese Früchte wachsen lässt. Mal eine andere Frage. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, als du als Kind Geschenke ausgepackt hast? Ich kann mich noch daran erinnern, dass da nicht so viel war mit Geschenkpapierfalten. Da flogen eher die Fetzen. Und auch was allein schon für eine Freude, wenn man so ein eingepacktes Geschenk sieht als Kind. Vielleicht hast du auch schon mal ein Geldstück auf der Straße gefunden und dich wie ein Schneemann gefreut. Und ich glaube, genau von dieser Freude ist auch der fröhliche Geber schon gar nicht mehr so weit entfernt. Und was du im Kindergarten auch vielleicht noch nicht mal wusstest, ist, dass Gott sogar seinen Sohn für dich hingegeben hat, damit du Anteil an seiner Gemeinschaft und an seinem ewigen Leben hast. Und da frage ich mich persönlich aber auch, was jetzt an dieser kindlichen Freude von damals, heute, manchmal so schwierig geworden ist. Nur an Corona kann es ja nicht liegen, wie uns die Tagesschau gezeigt hat. Natürlich weiß die Bibel genauso wie auch Paulus, dass es nicht immer so einfach ist wie Geschenkpapier aufreißen. Da kommen auch die ein oder anderen Erfahrungen dazu, die mir irgendwie die Lust am Leben auch vermiesen können. Dafür stehen die Worte kärglich, Unwillen und Zwang, die Paulus hier verwendet. So manches in unserem Leben saugt uns irgendwie auch diese Kraft wie ein Vampir aus. Da stehen zum Beispiel Sorge vor Verlust und Angst vor der Zukunft, weil ich auch zum Beispiel erfahren habe, dass mir auch Dinge wieder genommen wurden. Und dann fällt es mir nicht leicht, mich als Beschenkter wahrzunehmen. Wenn so ein Eindruck auch stärker wird, dass ich mir alles, was ich habe, irgendwie erkämpfen muss, dann fällt es mir auch wesentlich schwerer, an meine Mitmenschen zu denken. Und das kann sich dann tatsächlich auch so anfühlen, als wenn man ärmer wird. Und zwar ärmer an Freude, an Mitmenschlichkeit, ärmer am Gefühl von Gelassenheit. Kennt ihr die Wüstenrose? Man nennt sie auch Rose von Jericho. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört oder sie schon gesehen. Am Ende ihrer Wachstumsphase sieht sie so aus wie auf diesem Bild und sie sieht im Prinzip so aus, als wäre sie schon tot. Sobald jetzt aber ein bisschen Wasser dazukommt, blüht sie wieder auf. Es gibt Berichte, dass sogar Jahrzehnte alte Rosen von Jericho wieder geblüht haben. Erntedank, das Fest, das wir heute feiern, erinnert uns daran, dass es auch diese andere Seite gibt. Dass es nicht nur Schweres am Leben gibt, sondern dass es uns auch Dinge gibt, die uns die Lust am Leben wieder zurückgeben können. Sozusagen das Wasser, das diese Rose zum Blühen bringt. Lass uns also diese Rose mal füttern. Mit Liebe. Dass es erstens Menschen gibt, die uns lieben. Auch wenn wir sie nicht jeden Tag sichtbar vor Augen haben. Zweitens Friede, den Gott schenkt. Und zwar Friede mit mir selbst und auch mit anderen Menschen. Und drittens, Dankbarkeit. Es lohnt sich, über die Dinge mal nachzudenken, für die ich dankbar sein kann. Viertens, Freude ist da. Wenn dir Freude begegnet, nimm sie auf, teile sie mit anderen Menschen und genieß das, wenn du aus vollem Herzen lachen kannst. Früchte. Auch das nicht unbedingt immer offensichtlich, aber meistens kommt doch etwas von dem zurück, was wir der Welt und den Menschen um uns herum geben. Und das mögen jetzt auch vielleicht große Begriffe sein. Aber Luther sagt, im Prinzip beginnt es mit den kleinen Dingen. Die Freude, dass die Sonne jeden Tag aufgeht, auch hinter den Wolken. Ein bewusster Atemzug. Mal so die Luft spüren, die ich zum Atmen habe. Oder ein Schluck klares Wasser. Ja? Solche Selbstverständlichkeiten sind doch Zeichen der Liebe Gottes. Wasser für die Wüstenrose. Man könnte sogar fast sagen, der eigentliche fröhliche Geber ist doch wohl zuerst Gott selbst. Diese ganzen Begriffe stehen für den großen Überfluss, den er uns geben will. Und wir können uns darauf verlassen, dass Gott reichlich gibt. Und das heißt auch, dass es in erster Linie gar nicht darum geht, dass wir zum fröhlichen Geben aufgefordert werden und dass uns sogar irgendwie gesagt und befohlen wird, dass wir dabei fröhlich sein sollen. Das geht ja auch gar nicht. Deshalb macht Paulus den Korinthern hier als erstes klar, Gott ist der Geber aller Gaben, er gibt reichlich und gerne. Ein fröhliches Geben kann also nur aus der Freude an der Liebe Gottes herausfließen. Und darauf steht auch Gottes Verheißung, dass er nämlich mächtig genug ist, dass er so mächtig ist, dass er uns zur Genüge geben kann in allen Dingen und so überfließen lassen kann, dass wir auch noch geben können. Seine Verheißung ist, dass er dich befähigt und beschenkt, um überhaupt geben zu können. Dass er dir die Freiheit schenkt zu dieser Möglichkeit. Zu der Möglichkeit, nämlich seinen Segen auszustreuen. Und damit sind wir beim zweiten Prinzip angekommen. Du bist reich beschenkt für andere Menschen. Vers 11: So werdet ihr reich sein in allen Dingen zu geben in aller Einfalt. Und Vers 6, denn ich meine dies, wer da kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Gerade weil wir Empfänger von Gaben aus Gottes Hand sind, sind wir Verwalter von Besitz und nicht Eigentümer. Es geht also um die verantwortliche Weitergabe der Gaben Gottes an uns für die, die es nötig haben. Und was da ganz interessant ist, wenn sie beschenkt werden, reagieren sowohl Kinder als auch Erwachsene auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Man hat herausgefunden, dass Menschen 4-mal so oft hilfsbereit reagieren, wenn sie gerade ein Geldstück oder irgendeine andere Kleinigkeit gefunden oder bekommen haben. Weil die Korinther jetzt erfahren haben, dass Gott sie nicht nur beschenkt, sondern dass auch sein Segen auf dem Geben liegt, müssen sie sich nicht fürchten, durch ihr Geben arm zu werden. Und wenn ich das auch weiß, dass Gott mein Geben segnet, kann ich auch in dieser Einfalt geben, wie Paulus das hier sagt. Also das heißt, dass ich nicht besorgt auf meine Gabe schauen muss und mich fragen muss, ob das jetzt denn auch gerade drin ist. Und zwar, weil ich weiß, dass Gott es segnet und mich dabei nicht vergisst. Nun ist es ja der Fall, dass Paulus hier für einen ganz bestimmten Zweck sammelt. Und auch wir sammeln heute für einen ganz bestimmten Zweck, nämlich für die Arbeit unseres Gemeindebundes. Und ich denke, das ist eine wirklich gute Gelegenheit, unseren Bund bei der vielen begleitenden und unterstützenden Arbeit unter die Arme zu greifen. Ich möchte deinen Blick an dieser Stelle aber trotzdem einmal noch weiten für die Möglichkeiten, die du hast, um seinen Segen auszustreuen. Die sind nämlich nicht nur auf Geld begrenzt. In meiner ehemaligen Gemeinde in Wallau gibt es ein Ehepaar, die die besondere Gabe der Gastfreundschaft haben und die sie auch immer gerne und viel ausstreuen. Sie nehmen sich gerne und viel Zeit, um neue Menschen in der Gemeinde zu begrüßen und sie einzuladen. Das war so deren Ding, wovon die genau wussten, das haben wir, ja, das können wir, das hat uns Gott gegeben. Und das geben wir ganz frei und ohne Sorgen. Und ich habe erfahren, dass diese Gabe für viele Menschen in der Gemeinde zum echten Segen geworden ist, die dadurch in Wallau ein Zuhause gefunden haben, für die es sonst schwieriger geworden wäre. Wie viele Menschen haben sich auch gerade, als die Corona-Zeit kam, Zeit genommen, um ihren Nachbarn Essen zu bringen und für sie einzukaufen? auch eine gute Gabe, die Gott sicher gesegnet hat. Und auch hier in Jülich habe ich schon die verschiedensten Gaben gesehen und auch selbst schon empfangen. Ich habe zum Beispiel von fröhlichen Gebern eine Mikrowelle bekommen. Ohne großes Nachdenken wurde die mir in die Hand gedrückt und endlich konnte ich mir wieder etwas Warmes zu essen zubereiten. Einige wollen auch das geben, was sie selbst gelernt haben, damit auch andere darin Unterstützung erfahren können. Zum Beispiel im Coaching oder im Mentoring. Auch Erfahrung, zum Beispiel in den Diensten in der Gemeinde, ist doch eine ganz große Gabe für Menschen, die sich auch investieren wollen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie sie das genau machen können. Du kannst an diesen Beispielen schon sehen, wie kreativ du beim Geben sein kannst. Wenn du fröhlich geben willst, dann kannst du das auf vielerlei Weise tun. Ein letzter Punkt noch zu diesem zweiten Prinzip. Was den fröhlichen Geber in aller Einfachheit beim Geben auch auszeichnet, ist keine Verantwortungslosigkeit. Das heißt, Paulus sagt den Korinthern hier nicht, gebt euer letztes Hemd und eure letzte Minute in der Woche, sondern gebt fröhlich, was ihr geben könnt und was ihr geben wollt. Darin werdet ihr reich sein. Wir haben also gesehen, dass wir erstens von Gott reich beschenkt wurden und zweitens reich beschenkt wurden für andere Menschen. Und jetzt liegt in diesem Reichtum auch noch ein Ziel, also ein Zu. Und das ist das dritte Prinzip. Du bist reich beschenkt zum Lob Gottes. Noch einmal ab Vers 12. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Da, wo Menschen jetzt Gott loben und danken, kommt das Geben an sein letztendliches Ziel. Die Gabe führt dorthin zurück, wo sie hergekommen ist. In die Gemeinschaft zu Gott, in den Lobpreis und in das Dankgebet. Und auch das ist Gottes Werk. Wer weiß, wo auf der Welt Menschen überall Gott danken und preisen für eine Spende? Vielleicht für etwas, das du auch mal gegeben hast und das du dich schon gar nicht mehr so unbedingt erinnerst. Aber für eine Person oder vielleicht für mehrere hat es wirklich die Welt verändert. Und möglicherweise betet diese eine oder sogar mehrere Personen regelmäßig, ohne dass du das unbedingt weißt. Und ich glaube, dass das vielfach so vorkommt. Was für ein Segen! Ich glaube, deshalb ist so eine Kollekte für Paulus letztlich wie ein Gottesdienst. Wir dürfen das Geben also wie einen Gottesdienst verstehen, bei dem wir feiern, dass ich reich gemacht bin von Gott für andere Menschen und zu seinem Lob, zu seiner Ehre. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine kurze Geschichte mit auf den Weg geben. Sie nennt sich Das Brot des Glücks. Es lebte einmal ein alter und weiser König. Er hatte all die Jahre hindurch sein Volk mit Liebe und Weisheit regiert. Nun fühlte er, dass seine Zeit gekommen war, und er dachte voller Sorge an das, was nach seinem Tod mit seinem Volk und seinem Land geschehen sollte. Da rief er seinen einzigen Sohn zu sich und sprach zu ihm: Mein Sohn, meine Tage sind gezählt. Geh deshalb in die Welt hinaus und suche das Brot des Glücks. Denn nur dann, wenn du deinen Untertanen das Brot des Glücks geben kannst, werden sie satt werden und du wirst ihnen ein guter König sein. So ging der Prinz in die Welt hinaus und suchte das Brot des Glücks. Aber in welche Backstube er auch schaute, in welchem Laden er auch nachfragte, niemand kannte das Brot des Glücks. Der Prinz war verzweifelt. Niemand wusste vom Brot des Glücks. Niemand hatte auf seine Frage eine Antwort. Als er in seiner Not und Sorge dasaß, kam aber ein Kind des Wegs und schaute ihn an. Du hast Hunger, sprach es und reichte ihm ein Stück Brot. Da, nimm, ich habe nicht mehr, aber ich will gerne mit dir teilen. Der Prinz nahm das Brot und sogleich verschwand seine Not, als sei sie niemals da gewesen. Das Brot des Glücks, rief er, du hast das Brot des Glücks, schnell, gib mir mehr davon, wo hast du es her? Das ist das Brot, das meine Mutter heute Morgen gebacken hat. Sie gab es mir, damit ich keinen Hunger zu leiden brauche. Du hattest Hunger, deshalb habe ich mit dir dieses Brot geteilt. Das ist alles? Fragte der Prinz. Ist das kein besonderes Brot? Nein, es ist wie jedes andere Brot. Aber weil es zwischen dir und mir geteilt wurde, ist es für dich zum Brot des Glücks geworden. Da erkannte der Prinz, wo das Brot des Glücks für alle Zeit zu finden war. Er kehrte zu seinem Vater zurück und erzählte ihm, wie er das Brot des Glücks gefunden hatte und wie er sein Volk versorgen könne. Heute dürfen wir im Abendmahl von Jesus das Brot annehmen, das er mit uns geteilt hat und mit dem er uns so reich beschenkt hat. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.